Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Wie gut ist das, wenn alles so zusammenkommt? Es ist Ostern, es ist frohe Musik da, Osterjubel und wir können uns mitfreuen, Jesus ist auferstanden. Es steht im Kalender Ostern und wir wissen, jetzt ist es soweit. Und manchmal gibt es diese Ostermomente, wo es einfach alles stimmt. Für mich war heute Nacht so ein Moment, als ich in der Markuskirche saß und dann nach dem nach der Johannespassion läuteten um Mitternacht die Glocken. Der letzte Choral der Johannespassion wurde gesungen. Die Osterkerze wurde angezündet und dann ging mit Pauken und Trompeten das Osteroratorium los. Da merkte man in diesem Moment, ja, hier passiert etwas, was unwiderruflich ist. In diesem Moment hat sich etwas verändert und das war zutiefst berührend. Manchmal gibt es solche Gnadenmomente, wo es einfach alles stimmt. Aber manchmal merken wir auch, wir können irgendwie nicht nach Kalender den Osterschalter umlegen. Manchmal merken wir, ja, da steht Ostern im Kalender. Und da werden die fröhlichen Lieder gesungen, aber ich bin gerade gar nicht da innerlich. In mir selbst sieht es gerade gar nicht so ganz nach Ostern aus. Bin ich falsch hier? In solchen Momenten finde ich es absolut tröstlich, dass die Bibel mit solchen Momenten sehr ehrlich ist. Wenn man die Ostertexte der Bibel liest, muss man ziemlich lange suchen, bis man die Trophäe-Freude findet. Denn die Geschichte, die vorhin so schön aufhörte, die Frauen kommen vom Grab, sie erinnern sich dran, ja, Jesus hat uns das gesagt, er wird auferstehen. Dann gehen sie zu den Aposteln und erzählen es ihnen. Und dann, wie geht es weiter? Die Apostel hielten ihren Bericht für eine reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Aber Petrus stand auf und rannte zum Grab. Er schaute hinein, sah aber nur die Leinenbinden. So ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Er ist nicht angekommen. Der Osterjubel der Frauen. Da ist wie eine Barriere. Die Männer, die anderen Jünger, sie hören das und sie denken, was beweist schon ein leeres Grab? Der Leichnam kann doch auch geklaut worden sein. Und überhaupt, vielleicht ist das alles ja nur Frauengeschwätz. Und so geht es auch den beiden, die da unterwegs sind. Unterwegs sind auf dem Weg nach Hause. Vielleicht mit dem Gefühl, okay, das war's jetzt. Wir hatten eine tolle Zeit mit Jesus. Wir haben so viel gelernt, uns hat so viel berührt. Aber jetzt ist es wohl vorbei. Immerhin, sie sind nicht allein, sie sind zu zweit. Sie können reden. Sie können einfach miteinander hin und her denken. Sie sind nicht allein mit den Fragen, den Zweifeln, der Traurigkeit. Und das ist schon viel. Nicht allein zu sein in solchen Situationen. Und auf gut 10 Kilometern kann man eine Menge reden. Kleopas und sein Freund, von dem zweiten wissen wir den Namen nicht, sie haben das Kreuz eigentlich hinter sich. Ja, sie waren am Kreuz und das hat ihr Leben ganz stark beeinflusst. Aber dann, als es dunkel wurde, ist es für sie danach nicht wieder so wirklich hell geworden. Sie waren weiter unterwegs im Schatten des Kreuzes. Das Kreuz hat für sie so einen dichten, dunklen Schatten geworfen, dass sie da gar nicht rausgekommen sind. Auch wenn die Dunkelheit vom Karfreitag, diese 3 Stunden Finsternis, längst vorbei waren, aus ihren Herzen hatte sich die Dunkelheit noch längst nicht verabschiedet. Da waren sie noch mittendrin. Zum Glück bleibt es nicht dabei. Denn während sie noch hin und her redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie: Was denn? Sie sagten zu ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet, das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt hatten. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Was denn, fragt Jesus, was ist denn da passiert? Als ob er es nicht besser wüsste. Aber er fragt. Er fragt, wahrscheinlich, weil er will, dass all das erstmal rauskommt. Der ganze Frust, die ganze Enttäuschung, die ganzen Fragen, die ganzen Zweifel. Ich erinnere mich an das Bild, was Benjamin Job vor einer Woche zu der Predigt über Pilatus gezeichnet hatte, mit den verwirrenden Zweifelwegen und wo er sagte, ja, man kommt durch die Zweifel nicht wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt. Man kommt durch die Zweifel nur durch zu einem neuen Ort, zu neuen Gedanken. Aber so weit sind sie noch lange nicht. Ich finde es schon bemerkenswert, dass hier ausdrücklich steht, dass sie stehen blieben. Als er fragt, worüber unterhaltet ihr euch, da blieben sie traurig stehen. Ich glaube, das ist mehr als ein äußeres Stehenbleiben. Das ist etwas, das ist auch ein innerer Stillstand. Es ist Ausdruck dieses Gefühls, es geht nichts mehr weiter. Da ist ganz viel enttäuschte Hoffnung. Was haben Sie alles an Jesus geknüpft? Wovon haben Sie geträumt? Ob es die politische Rettung vor den Römern war, ob es war, dass wirklich alle heil und gesund werden. Sie hatten so viele Hoffnungen in Jesus gesetzt. Aber jetzt war da nur Verwirrung. Jetzt waren da nur zerbrochene Träume, Scherben des Lebens. Und vielleicht auch das Gefühl, Scherben dessen, was sie als Berufung empfunden hatten, hinter Jesus herzugehen. Das war's jetzt wohl. Kennst du solche Situationen, wo du merkst, da ist jetzt gerade gar nichts mehr übrig? Solche Situationen sind kein schöner Anblick. Aber Jesus hört sich das alles an. Jesus lässt sie erst mal reden. Jesus lässt es zu und will es sogar, dass das alles rauskommt und ausgesprochen wird. Aber dann lässt er es nicht dabei bewenden. Denn dann sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um die Herrschaft seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. Warum seid ihr so begriffsstutzig? Also ich finde, schon ein bisschen frech, ne? Da hat man mit zwei Menschen zu tun, die wirklich so am Ende sind und wo man denkt, die brauchen doch eigentlich Trost und ein paar Streicheleinheiten und eine Umarmung und ist ja alles nicht so schlimm oder was auch immer. Und er sagt nur, warum seid ihr so begriffsstutzig? Und dann gibt er ihnen so eine Art kleine theologische Lehrstunde. Und ich stelle mir das schon spannend vor. Ich muss sagen, ich wäre gern dabei gewesen, wenn da steht, Jesus erklärt da alles von Mose und von den Propheten und erzählt ihnen, welche Spuren in diesen alten Schriften alle schon auf ihn hinweisen. Hätte ich gerne gehört. Und ich bin sicher, Jesus war ein richtig guter Erklärer. Und trotzdem, der Groschen fällt nicht so richtig bei den beiden. Sie hören sich das alles an, aber es macht nicht so richtig Klick. Aber ja, ich kenne solche Situationen, wo ich merke, ich bin gefangen in irgendwelchen Zweifeln, in irgendwelchen Fragen, in irgendwelchen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und dann können mir andere Menschen ganz viel sagen und ganz viel erklären. Und es gibt ganz viele Worte. Und die anderen denken vielleicht manchmal, jetzt müssen wir es doch genug erklärt haben. Jetzt müsste es doch so langsam angekommen sein. Jetzt müsste es doch verstanden sein. Oder ich kenne es auch in der anderen Rolle, dass ich denke, ich versuche Menschen was zu erklären und denke, wie soll ich es denn noch erklären? Und wie soll man es denn noch besser formulieren? Warum kommt es denn immer noch nicht an? Jetzt müsste es doch wieder klappen mit dem Glauben. Jetzt müsste doch endlich mal der Groschen fallen. Aber noch passiert das nicht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleibt doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Nochmal so eine Frechheit. Wirklich. Was wäre denn gewesen, wenn sie sich darauf eingelassen hätten? Wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn sie gesagt hätten, na gut, wenn er unbedingt im Dunkel weitergehen will, können wir auch nichts machen. Dann hätten sie die Tür hinter sich zugemacht. Dann hätten sie sich vielleicht noch ein bisschen erzählt, wie interessant es war, diesem Fremden zu begegnen. Und dann wäre vielleicht die Erinnerung verblasst. Und vielleicht wäre irgendwann diese Jesus-Phase in ihrem Leben nur noch eine Erinnerung gewesen. Vielleicht eine verklärte und sentimentale Erinnerung. Ach, weißt du noch, wie schön das war damals mit Jesus. Vielleicht aber auch eine spöttische Erinnerung. Naja, damals, da war ich noch dumm genug, solchen Dingen zu glauben, jung genug, um solchen Dingen zu glauben. Heute würde ich auf sowas nicht mehr reinfallen. Es hätte ganz anders ausgehen können, wenn sie nicht beherzt diese Entscheidung getroffen hätten und gesagt hätten, Jesus, bleib. Nein, sie haben nicht gesagt, Jesus, bleib. Sie haben gesagt, du, bleib. Denn sie wussten ja gar nicht, wer es war. Und sie sagten einfach, komm, bleib. Orientalische Gastfreundschaft, es wird so schnell dunkel und dann ist es stockdunkel und da kann man nicht mehr unterwegs sein. Bitte. Und jetzt musst du doch einfach bei uns bleiben. Manchmal gibt es solche Momente, jetzt oder nie. Zupacken, den letzten Zipfel noch erreichen von Jesus, bevor er sich ganz aus dem Staub macht. Sie lassen ihn nicht gehen. Irgendwas ist passiert, auch wenn sie es nicht verstanden haben, auch wenn der Groschen nicht gefallen ist. Irgendwas ist doch passiert, was ihnen sagt, das ist nicht gut, den gehen zu lassen. Der muss hier bleiben. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Ja, da brannte schon etwas. Da war schon etwas angezündet, aber es war noch nicht so ganz zum Durchbruch gekommen. All die Worte, all die vielen Gedanken hatten es nicht bewirkt. Aber diese eine schlichte Geste, er nahm das Brot, dankte Gott und brach es. Ganz schlicht und ergreifend. Diese sinnliche Erfahrung, was sie sehen, was sie hören, was sie schmecken, das berührt auf einmal ihr Herz. Das erinnert sie an ganz viele Situationen, in denen sie mit Jesus gegessen haben. Und man darf nicht vergessen, diese beiden, die hier unterwegs waren, das sind keine von den Zwölfen, mit denen Jesus in der Nacht vor seinem Tod das Abendmahl gefeiert hat. Sie gehören zu dem größeren Kreis. Also diesen Kernmoment haben sie gar nicht mitbekommen. Aber trotzdem müssen sie so viele Erfahrungen gemacht haben mit dem Jesus, der das Brot bricht, mit Menschen, der Menschen satt macht, der mit Menschen Gemeinschaft sucht, in ganz unterschiedlichen Konstellationen, ob es der Pharisäer war oder ob es die Zöllner waren. Immer wieder Jesus, der mit Menschen isst und das Brot teilt. Und das ist plötzlich das, was sie anrührt. Das ist das, was sie erkennen lässt, was sie begreifen lässt. Das ist Jesus. Das ist der lebendige Jesus, den wir so sehnsüchtig sehen wollten. Und es ist ihnen scheinbar ganz egal, dass er dann auch sofort weg ist. Hauptsache, sie haben ihn lebend gesehen und erlebt. Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Vorher war das Gefühl, es ist dunkel, man muss jetzt schnellstens nach Hause, kein Schritt mehr. Aber das war ihnen jetzt in diesem Moment vollkommen egal. Irgendwie waren alle Energien wieder aufgeladen und 11 Kilometer durch die Dunkelheit zurück nach Jerusalem, das ist schon was. Aber das war ihnen in diesem Moment völlig egal, wer sich da vielleicht rumtreiben würde oder wer ihnen irgendwie Gefahr bringen könnte. Nein, sie wollten einfach zurück und sie begegnen anderen Jüngern, die auch eine Geschichte zu erzählen haben. Sie sind nicht die Einzigen. Auch Petrus hat in der Zwischenzeit etwas erlebt. Was wird gar nicht so genau beschrieben. Aber er hat sich Simon gezeigt. Und so erzählen sie sich gegenseitig von ihrer Osterfreude und sie verstärkt sich richtig. Und danach, ja, danach ist auf einmal Jesus in ihrer Mitte. Und dann ist der Rest Geschichte. Lange waren sie unterwegs im Schatten des Kreuzes. Lange war diese Situation so, dass sie merkten, sie waren noch gefangen, gefangen in ihrer Trauer, gefangen in ihren Fragen, gefangen in ihrer Verzweiflung. Für sie war es noch Dunkelheit und nicht nur ein Schatten. Denn ein Schatten, das heißt ja, das Licht ist schon da. Das Licht ist schon da, sonst gäbe es keinen Schatten. Gott hat längst etwas getan. Gott hat längst gehandelt und ihr habt es nur noch nicht gemerkt und noch nicht geglaubt. Wie oft mag es Situationen geben in deinem und meinem Leben, wo wir das Gefühl haben, es passiert nichts und Gott handelt längst. Und wir brauchen nur Zeit, es zu erkennen, es an uns ranzulassen, es zu begreifen, auf welchem Weg auch immer. Ich finde es sehr tröstlich, dass Jesus diese Wege mitgeht, dass er sich nicht sagt, ja, entweder hast du es verstanden oder nicht, sondern er lässt sich ein auf die Zweifel. Auf die Zweifel damals dieser Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Auf die Zweifel von Thomas, auf die Zweifel von Petrus, auf die Zweifel auch von dir und mir. Und er geht die Wege mit, die wir brauchen, damit wir irgendwann tatsächlich begreifen, ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wissen, wann Ostern im Kalender steht. Und wir wissen, wie wir es feiern wollen. Und es ist ja auch gut, dass wir solche Erinnerungsrituale auch haben, mit denen wir uns an ganz bestimmte Dinge erinnern, uns hineinversetzen, sowohl in die Dunkelheit als auch in das neue Leben. Denn das macht etwas begreifbar und erfahrbar für uns. Aber Ostern können wir nicht machen. Ostern, das ist Gottes Sache, dass es geschieht. Das können wir nicht selbst tun. Es geschehen lassen und uns doch dafür öffnen. Und vielleicht können wir von den beiden lernen, was uns dazu helfen kann. Sich auf den Weg machen. Nicht stecken bleiben in der Enttäuschung. Nicht sich verkriechen in die Resignation, sondern losgehen. Auch wenn es müde Schritte sind, wenn die Perspektive unsicher ist, wenn das Ziel noch fragwürdig ist. Aber immerhin schon mal in Bewegung kommen. Vielleicht an den Ort gehen, wo alles angefangen hat. Vielleicht beim Osterspaziergang die Augen und Ohren besonders weit öffnen, nach außen und nach innen. Vielleicht einen Ort aufsuchen, an dem ich mich sicher und zu Hause fühle. Auf jeden Fall sich auf den Weg machen. Sich auf die Wegbegleiter einlassen und mal ganz ehrlich werden. Nicht so tun, als glaubte man, was man gar nicht mehr so richtig glaubt. Nicht den guten Christen geben, sondern das schmerzhaft Menschliche nicht verstecken müssen. Sich den Frust von der Seele reden, das, wo man enttäuscht ist von Menschen, wo man enttäuscht ist von Gott. Es aussprechen und die ganze Bitterkeit mal rauslassen. Sich auf Wegbegleiter einlassen und ehrlich werden. Und dann zuhören. Sich auf einen anderen Blickwinkel einlassen, Konfrontation aushalten. Sich den alten Geschichten aussetzen und neu hinhören. Sich zugestehen, dass man längst noch nicht alles weiß. Den alten Worten eine neue Chance geben. Da, wo wir selbst die Bibel in die Hand nehmen, wo sie uns ausgelegt wird, wo Menschen uns zu einem lebendigen Wort von Gott werden, wo Gott durch seinen Heiligen Geist in uns redet, zuhören, dranbleiben, den vorsichtigen Ahnungen Raum geben, der Spur nachgehen, die sich abzeichnet, das Fremde einladen, den neuen Gedanken Gastrecht geben bei mir. Oder sogar Wohnrecht. Das, was aufkeimt, nicht gleich wieder begraben und zerstören. Holz nachlegen, wo das Herz zu brennen beginnt. Es glauben, dass nicht alles beim Alten bleiben muss. Es glauben, dass die Endstation zum neuen Anfang werden kann. Dranbleiben. Was dann kommt, ist unverfügbar. Es ist die Sache Jesu. Er weiß, wie er sich dir zu erkennen geben kann. Ob im Brechen des Brotes oder am leeren Grab oder durch seine Engel oder durch seine Wunden oder noch ganz anders. Das weiß er wie kein anderer. Darauf kannst du dich verlassen und wenn dieser Moment da ist, wirst du es wissen. Der Aufbruch, der dann kommt, der ist wieder deine Sache. Damit die Freude sich vervielfältigt, damit andere es auch glauben können. Aber dann wird er selbst die treibende Kraft sein. Keine Pflicht, keine Gewohnheit, keine hochgesteckten Ideale, sondern die Kraft des Auferstandenen. Und in seiner Kraft wird es ein Aufbruch ohne Ende. Sein Leben geht weiter und noch weiter und noch weiter. Gehst du mit? Vielleicht erstmal nach Emmaus, in dein Emmaus. Und dann? dann lass dich überraschen. Amen.